Hallo und herzlich willkommen zur Audioeinführung des Stückes »Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zaunes schaute«, geschrieben von Jens Raschke, der für dieses Stück 2014 unter anderem den Deutschen Kindertheaterpreis erhielt. Das Stück feiert am 13. April in der Regie von Alexander Riemenschneider für Menschen ab 11 Jahren Premiere am Jungen Schauspielhaus. Alexander Riemenschneider ist Regisseur und leitet gemeinsam mit Christina Schulz das Theater an der Parkaue, ein Theater für junges Publikum in Berlin. Alexanders Gedanken zu dem Stück werden wir im Verlauf dieses Audiobeitrags noch zu hören bekommen. Ich heiße Mia Maßmann und bin die Dramaturgin und führe nun ein wenig durch das Stück und seine historischen Hintergründe. Das Stück kann eine erste Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus sein und ohne historische Hintergründe gesehen werden oder eine Erweiterung zu dem bereits im Unterricht behandelten Thema sein. Es erzählt über die nationalsozialistischen Verbrechen, darüber, was Menschen einander antun können, und beschäftigt sich mit dem Thema Zivilcourage und Widerstand. Durch Verfremdungen, Humor und poetische Verdichtungen wird die Geschichte erzählbar gemacht. Die Beschreibungen der Zootiere wechseln sich mit distanzierteren Passagen der Erzählerfiguren ab und lassen so Raum für eigene Bilder und Gedanken und eine Übertragbarkeit ins Heute. Das Stück beginnt damit, dass wir uns einen Zoo vorstellen sollen. Einen Schwarz-Weiß-Foto-Zoo, einen Zoo in einem Gefängnis. Hübsch, kuschelig und familiär habe man es hier in diesem Zoo, erzählt Papa Pavian. Er, Herr Mufflon, das Murmeltiermädchen und andere Zootiere leben satt und zufrieden am summenden, brummenden Zaun. Man würde gut versorgt werden. Die Gestiefelten in den schönen Häusern haben ein Herz für Tiere. Und im Gegenzug halten sich alle brav an die Regeln, führen ihre Kunststücke vor und schauen bloß nicht auf die andere Seite des Zaunes zu den Gestreiften in den hässlichen Häusern, erklärt Papa Pavian dem Bären, der als Neuankömmling im Zoo eintrifft. Nicht zu neugierig sein. Am besten macht man es wie das Murmeltiermädchen und hält Winterschlaf. Denn nach dem Winterschlaf hat sie das meiste wieder vergessen. Doch der Bär, der eigentlich aus Sibirien stammt, fühlt sich sichtlich unwohl und will sich nicht so richtig an seine neue Umgebung anpassen. Er vermisst seine Familie und seine Heimat. Schon bald fällt er durch unbequeme Fragen auf. Fragen nach dem fürchterlichen Gestank in der Luft, den verschwundenen Vögeln und was eigentlich mit dem Nashorn geschah. Er beginnt, den Frieden im Zoo zu stören. Diesen Zoo gab es wirklich. Er stand im Konzentrationslager Buchenwald. Das Konzentrationslager Buchenwald wurde 1937 auf dem Ettersberg bei Weimar errichtet. Im Jahre 1938 wurde auf Befehl des ersten Lagerkommandanten Karl Koch ein Zoo direkt am elektrischen Lagerzaun erbaut, der bis zur Befreiung des Lagers 1945 existierte. Karl Koch sprach davon, dass der Zoo den SS-Angehörigen und deren Familien in ihrer Freizeit Zerstreuung und Unterhaltung bieten sollte. Private Fotografien und Augenzeugenberichte legen nahe, dass es Rehe, einen Hirsch, Wildschweine, Enten, australische Trauerschwäne, eine Pavianfamilie und bis zu 4 Bären gab. Das Tierwohl stand demonstrativ über dem Wohl der Häftlinge, die im direkt angrenzenden Lager von den Nationalsozialisten gefangen gehalten wurden. Misshandlungen der Tiere zogen auch für SS-Männer eine Strafe nach sich. Der Kontrast zum Massenelend im Lager war sehr deutlich und wohl auch gewollt. Im Jahre 1940 wurde in Sichtweite des Zoos das Krematorium errichtet. In zahlreichen Berichten überlebender KZ-Häftlinge wird erwähnt, dass es bald nach der Errichtung dieses Krematoriums keine Vögel mehr im Wald gegeben habe. Ansonsten ist über die Geschichte des Zoologischen Gartens Buchenwald heute wenig bekannt. Teile des verschütteten Zoos wurden 1994 wieder freigelegt und sind dadurch heute begehbar. Auch das Ende des Zoos ist unklar. Das Lager wurde am 10. April 1945 von der amerikanischen Armee befreit. Doch in den Berichten zur Befreiung taucht der Zoo nicht auf. Es ist wahrscheinlich, dass die Tiere den Bombenangriffen der Alliierten zum Opfer gefallen sind oder im Zuge dieser Attacken ausgelagert wurden. Dass dieser Zoo nicht nur bei den SS-Angehörigen und ihren Familien. Es gab mehrere Familienfotos von Karl Koch und seinem in Buchenwald geborenen Sohn Artwin beim Zoobesuch, sondern auch bei den Zivilisten aus dem 8 Kilometer entfernten Weimar beliebt war, war für den Autoren Jens Raschke der Auslöser, dieses Theaterstück zu schreiben. Das Stück ist ein kraftvolles Plädoyer für Zivilcourage. Was sehen wir, wenn wir auf die andere Seite des Zaunes schauen? Und was tun wir, wenn wir dort unmenschliche Taten mit ansehen? Wie gehen wir mit dem scheinbar unüberwindbaren Zaun um, der uns zu Zuschauenden macht? Der Autor Jens Raschke fasst sein Stück so zusammen. Es ist kein Stück über das Konzentrationslager Buchenwald. Darüber lässt sich womöglich gar kein Stück schreiben, sondern ein Stück über die Frage Bär oder Pavian. Es spielen Hermann Burg, Severin Mauchle, Christine Ochsenhofer und Alicia Ruschinski. Die Bühne hat David Hohmann gestaltet, die Kostüme Lilli Wanner und die Musik hat Tobias Fetake komponiert. Die Regie hast du geführt, lieber Alexander. Magst du uns kurz etwas zum Konzept der Inszenierung erzählen?
Was uns von vornherein gefallen hat, ist, dass dieses Stück ja aus der Perspektive der Tiere erzählt. Und jetzt muss man sich das aber so vorstellen, dass die 4 SchauspielerInnen, die wir sehen, nicht die ganze Zeit die Tiere sind. Sie kommen als ErzählerInnen auf die Bühne. Sie sind ganz oft die Tiere, sie sind aber auch die Menschen auf der einen Seite des Zauns und auf der anderen Seite des Zauns. Es werden ganz viele Figuren aus dem Erzählen heraus kurz gezeigt und verschwinden wieder. Und das hat ein ganz... zu dem schweren Thema hat es trotzdem einen ganz leichtfüßigen Umgang. Und diese Frage danach, was ist ein, was sind Menschen, was ist der Wert des Lebens, was sind Tiere, wie blicken die aufeinander, das hat uns total interessiert. Das Stück beginnt ja mit der Zeile, stellt euch einen Zoo vor, und direkt danach kommt, stellt euch ein Schwarz-Weiß-Foto-Zoo vor. Und dieser Schwarz-Weiß-Foto-Zoo, davon gibt es tatsächlich Fotos im Archiv der Gedenkstätte Buchenwald. Und man kann diesen Zoo sehen, man kann den auch auf der Website von der Gedenkstätte sehen. Und es gibt ein Foto, von dem wir gedacht haben, daraus könnte Jens Raschke, der Autor, dieses ganze Stück entwickelt haben. Und diese Aufgabe, die er an uns stellt, als Theatermacherin, aber auch als Zuschauerin, stellt euch ein Schwarz-Weiß-Foto zu vor. Das stand eigentlich am Anfang unserer Recherche für das gesamte Stück. Und deswegen haben wir versucht, eigentlich uns so dem Stück mit der Frage zu nähern, wie können wir eigentlich so ein Schwarz-Weiß-Foto auf der Bühne entstehen lassen und das zum Leben erwecken.
Und magst du auch noch was zur Bühne und dann den Kostümen erzählen?
Der Text hat einen erzählerischen Zugang eigentlich zu dem Thema. Das bedeutet, ganz viele Szenen, ganz viele Vorgänge werden erzählt, und zwar so, dass sie eigentlich zwischen Publikum und SchauspielerInnen entstehen oder im Kopf der ZuschauerInnen entstehen. Und wir haben deswegen überlegt, wie können wir einen Raum bauen, der dieses Erzählen unterstützt und diese Bilder entstehen lässt, weil zusammen mit dem Autor haben wir uns natürlich gefragt, wir wollen, was können wir zeigen, welche irgendwie so sinnlichen Anreize können wir geben, und wo geht es aber auch darum, immer noch die Menschen, die sich das angucken, einzuladen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und nicht sozusagen mit einer Schwere oder auch einer Grausamkeit, die natürlich auch in dem Thema steckt, damit nicht zu erschlagen. Und deswegen gibt es, ohne zu viel verraten zu wollen, einen Raum, in dem die Fantasie eine große Rolle spielt. Ist dieses Schwarz-Weiß-Foto, von dem ich eben gesprochen habe, entsteht durch einen großen Rahmen, der auf der Bühne noch zusammengebaut wird und in dem sich die SpielerInnen selber wie als Teil eines Fotos stellen können und der ganz viel sein kann. Der kann natürlich der Fotorahmen sein, der kann der Zaun des Zoos sein, der kann der Zaun des Lagers sein. Bedeutungen wechseln ganz schnell, und hinter diesem Rahmen gibt es einen großen Rundhorizont, also sozusagen wie einen runden Vorhang, der als eine Projektionsfläche genutzt werden kann, der aber auch wie ein Himmel sein kann. Es geht viel um Sterne, immer wieder, auch in dem Stück. Und das könnte wie so eine Projektionsfläche oder Teil des Planetariums sein. Und eigentlich diese Weite war uns auch wichtig, nochmal da drin zu erzählen. Und ansonsten, glaube ich, ist es sehr einfach. Es wird was mit Licht gezaubert. Immer wieder gibt es auch ganz einfache Situationen, denen erzählt wird. Und wir haben während der Proben gemerkt, immer wieder, oh, wie toll ist Theater. Man kann einfach 4 Menschen hinstellen und die spielen und auf einmal ist schon alles da.
4 Menschen stehen einfach auf der Bühne und spielen. Du hast eben erzählt, dass die SpielerInnen sowohl Tiere verkörpern als auch ErzählerInnen sind. Wie habt ihr die Figuren entwickelt und wie wurde mit den SpielerInnen gearbeitet?
Für die Vorbereitung war für mich auch wichtig, so rauszufinden, warum möchte der Autor das eigentlich über Tiere erzählen? Warum nutzt er Tiere? Und ich glaube, dass diese Tiere dafür da sind, bestimmte menschliche Wesenszüge zu zeigen, die zuspitzen zu können, die so ganz klar als bestimmte Positionen zeigen zu können. Es gibt zum Beispiel das Murmeltiermädchen, das 6 Monate in Winterschlaf fällt und vorher hat sie geschworen, zum Beispiel das Nashorn nicht zu vergessen und 6 Monate später wacht sie auf und weiß nichts mehr von diesem Nashorn. Und damit wird mit dem Murmeltiermädchen natürlich auch so eine Position von Erinnern, Vergessen charakterisiert. Und so gibt es auch andere Tiere, bei denen das ebenso ist. Und das heißt, diese Tiere sind vielmehr da, um menschliche Wesenszüge zu zeigen. Und dann haben wir uns überlegt, was das eigentlich für die Darstellung dieser Tiere bedeutet. Und wenn unsere SchauspielerInnen in diese Tiere schlüpfen, dann muss man sich das nicht so vorstellen, dass sie dann erst ein Tierkostüm anziehen, dann das Tier sind, das Tierkostüm wieder ausziehen, sondern die Übergänge sind total fließend und wir suchen eigentlich in der Darstellung, dass das Menschliche im Tier oder auch das Tierische im Menschen, das ist ganz spannend auf den Proben zu sehen, wie schnell diese Übergänge funktionieren.
Und gab es auch Herausforderungen beim Proben und wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, das Stück ist sehr gut geschrieben und das ist ein großer, das ist natürlich schon mal ein großer Pluspunkt für die Proben und gleichzeitig ist das vielleicht auch die Herausforderung, weil die Frage ist, was können wir dem Stück im Theater, wo es dann um Darstellung gibt, eigentlich noch hinzufügen? Ich glaube, da haben wir ein paar sehr schöne Sachen gefunden. Aber das Stück trotzdem atmen zu lassen, das war auf jeden Fall eine Aufgabe. Und dann dazu noch ganz konkret diese Fragen. Das Stück ist auch immer wieder sehr witzig, sehr humorvoll. Und dann die Frage, wie viel Leichtigkeit braucht das Thema, aber wie viel Leichtigkeit ist dann gut, was ist zu viel, wo werden wir dem Anliegen gerecht und erdrücken gleichzeitig nicht die Menschen, die das sehen, was wollen wir zeigen, was wollen wir erzählen, das waren so die Fragen, die uns beschäftigt haben.
Die Altersempfehlung für das Stück ist angesetzt von Klasse 5 bis Klasse 13, umfasst also ein sehr, sehr, sehr großes Spektrum. Wie erzählt man ein Stück, was sowohl für 11-Jährige als auch für 18-, 19-Jährige funktioniert?
Gute Frage. Das werden wir sehen. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen, weil uns da das Stück schon ganz viel an die Hand gibt. Wir haben gesprochen über das Stück als eine Fabel, als eine Form von Metapher. Und ich glaube, darin liegt ein Riesenpotenzial. Weil wir hatten schon hier eine Klasse auf den Proben und wir haben gespürt, die einen nehmen die Tiere als eine Allegorie, also als für was stehen die, verbinden das mit ihrem Wissen über den Nationalsozialismus, über den Holocaust. Die anderen nehmen es als das, was es ist. Da sind Tiere, da sind Menschen, die gehen gut mit ihnen um und diese Menschen gehen aber nicht gut mit anderen Menschen um. Das heißt, das Stück funktioniert gleichzeitig auf einer sehr konkreten Ebene und aber auch auf einer metaphorischen Ebene. Und ich glaube, dass das unserem Publikum ermöglicht, auf sehr unterschiedlichen Arten und Weisen diesen Abend wahrzunehmen. Das heißt, beziehe ich mich auf das, was ich sehe, was zwischen den SpielerInnen passiert? Oder beziehe ich mich auf das, für was das steht? Ich glaube auch, dass für ältere Schülerinnen und Schüler der Reiz daran, das zu entschlüsseln, ein sehr großer sein kann. Und zugleich ist es aber keine Bedingung, um das Stück auf einer anderen Ebene zu erfahren. Das heißt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich oft Altersangaben sozusagen enger sind, 5. bis 7. Klasse, 7. bis 10., 11. bis 13. oder so. Und hier in diesem Fall aber glaube ich wirklich daran, dass das für SchülerInnen unterschiedlichster Altersstufen interessant ist und für Familien und Erwachsene und verschiedene Generationen sowieso.
Vielen Dank, lieber Alexander.